So, und jetzt haben wir genau das Problem, was ich dir gesagt habe, dass es ja eigentlich immer ein Smalltalk-Verbot besteht, bevor es losgeht. Weil wenn man vorher schon quatscht,
hat man nicht mehr so viel im Kescher.
Ja, da hat man nicht mehr so viel, worüber man sich jetzt unterhalten kann. Und dann entscheidet man sich, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich sag mal, genauso unerwartet, wie du gestern Abend vor der Tür gestanden hast.
Da warst du wirklich überrascht.
Wirklich, vor meiner Tür. Genauso unerwartet beenden wir die Sommerpause von 3-2-1, der Handball-Podcast.
Oha.
Habe ich eine Brücke gebaut. Und die beenden wir, die Pause beenden wir genauso unerwartet, wie Egbert Erler, Eggy, gestern vor der Tür stand.
Ja.
Und fühlst du dich jetzt bereit für diesen Podcast?
Ich
für diese für diese fünfte Folge. In der vierten Folge gab es einen kleinen Ausflug in die Welt der Hebammen, der Geburtshilfe, auch aus aktuellem Anlass. Und mittlerweile ist es 6 Monate her, seit der tollen Folge mit Susanne Zeitschel. Ich habe mich sehr gefreut, dass es vielen Leuten gefallen hat. Also es ging mal nicht um Handball, aber es ging trotzdem um Hände, um wichtige Handarbeit.
Hände, die das Leben bedeuten.
Ich habe mich da sehr gefreut. Und dadurch, dass es eigentlich immer nur neue Folgen gibt, wenn mich jemand besucht, dauert es halt manchmal auch ein halbes Jahr, bis die nächste kommt. Und zwischenzeitlich habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich gehe der Idee auch nach, tatsächlich das nicht mehr 3-2-1 Handball-Podcast zu machen. Du bist ja jetzt Handballer, klar. Also da können wir auch drüber sprechen. Ist ja auch durchaus interessant. Jetzt postpandemisch, dass ich aber festgestellt habe in den ersten Folgen und in speziell der mit Susi, dass es mir eigentlich mehr um die Menschen geht. Wir können trotzdem über Handball reden, aber es steckt ja noch mehr als der Handballer dahinter.
Ja.
Und deswegen habe ich auch schon die Idee gehabt, also 3-2-1 Handball-Podcast ist eine schöne Sache. Wir nehmen das hier heute auf. Ich muss mal schauen, kann man das, ob man das direkt umbenennen kann oder ob man da wieder was ganz Neues starten muss.
Da bin ich nicht so firm drin.
Habe ich schon. Nice Menschen. Also ist das jetzt die Folge jetzt vielleicht schon der Trailer für die neue Sache?
Also das gleitet so rein, meinst du?
Ja, dass
also
das vielleicht so ein fließender Übergang ist und dass man da reinkommt.
Ach ne, da bin ich, aber da ist es quasi wie so ein kleines Pilotprojekt und da bin ich ja mit da sozusagen.
Genau.
Das ist aber schön.
Ja.
Da freue ich mich, Micha. Ich freue mich auch ganz ehrlich über die wunderschöne Tasse, die ich von dir bekommen habe.
Ja.
Die müsste man ja dann aber nochmal ein kleines Stück ummodellieren.
Alle Gäste, die hier sozusagen waren und Christophs Maul, also ich kann es jetzt offiziell, also Peter Heinwort in der Ballsportarena,
ja.
Der hatte bei dem Gewinnspiel, das ich mit Flo Geider ausgerufen hatte, mit dem geheimnisvollen Geräusch, der hat ja gewonnen.
Ja.
Ja. Und deswegen die Tassen, das sind auch wirklich, davon gibt es, glaube ich, jetzt Folge 5. Und Peter hat eine bekommen, müsste es ja dann 6 Tassen, glaube ich, geben.
Da sage ich dir auch mal eins.
Du hast jetzt auch die letzte bekommen, tatsächlich.
Ey, das ist ja der Wahnsinn.
Na?
Da sage ich dir eins, die wird per Hand abgewaschen. Die wird den Weg in die Spülmaschine nicht finden, na, wenn ich sie nutze. Jetzt trinke ich gerade meinen wunderschönen Kaffee draus. Das schmeckt auch sehr lecker, muss ich sagen.
Oh. Also wir sind schon voll drin in Folge 5. Und dich nochmal kurz vorzustellen, Eggy, Egbert Erler, du bist auch Handballer.
Ja.
Bist auch Erzieher und Hortleiter.
Ja.
Und bemerkenswert, nach Florian Geida, also in der 5. Folge, Florian Geida war in Folge 3, glaube ich, da, ne, in Folge 3, schon der zweite Linkshänder. Und wenn Steve Baumgärtel, Baumi, wenn du das irgendwann schaffst, auch mal herzukommen,
Grüße gehen
dann
raus,
könnten wir natürlich auch noch ein drittes Konzept in den Raum werfen. 3-2-1, der Linkshänder-Podcast.
Oh, das ist natürlich sehr gut.
Genau. Weil da kann man über die Schwierigkeiten und Vorzüge eines Linkshänders auf dem Handballfeld auch mal sprechen. Oder auch so im Leben. Bist du auch im Allgemeinen, im normalen Leben Linkshänder?
Im normalen Leben bin ich Linkshänder. Ich hatte ja da auch das Vergnügen, um mal mich kurz vorzustellen, ich bin ja nur keine 23 mehr, sondern schon das eine oder andere Jahr älter, dass ich die ersten 3 Jahre in der DDR noch erleben durfte. Und
wo bist du aufgewachsen und wo hast du Handball spielen gelernt? Dann fangen wir wirklich ganz klassisch an, mit einer echten Vorstellung.
Also ich bin im Frühjahr 81 in Riesa auf die Welt gekommen. Riesa, SC Riesa, bekannt vielleicht Sportstadt Riesa. Dort kommen auch die Riesa Nudeln her. Oh, zum Beispiel, oder die Seife, sagen wir mal immer so, die Seife, der Riesa Seife, Seife auf Hochdeutsch.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja.
Und Pinamant? Stahlriesa?
Ja, Stahlriesa, das ist aber eben Fußball. Eher dann Fußball.
Ah, ja.
Das war jetzt das richtig. Bin ich zur Welt gekommen sozusagen und habe dann in einem schön verschlafenen Ort namens Staura meine Kindheit verbracht und habe mit 6,5 Jahren, 7 Jahren ungefähr, also zur Grundschulzeit angefangen, Handball zu spielen und gleichzeitig Fußball bei SV Staure 47.
Uah.
Ja.
Grüße gehen raus. Gibt's die noch?
Die gibt's noch, na klar.
Grüße gehen raus.
Teschi ist der Trainer, also ja. das läuft.
Also hast du auch noch Kontakt?
Ja.
Krass.
Cool. Ja. Und dann war es aber so, dass ich in der zweiten Klasse mich dann entscheiden musste, da es schulisch auch nicht so richtig dann gefunzt hat, mich für was zu entscheiden. Und dann fiel es natürlich auf den Handball.
Mhm.
Was ich später mitbekommen habe, Linkshänder gibt es gar nicht so viele. Und
ach, mit so einer kühlen Berechnung bist du da tatsächlich?
Nein, nein, ich bin deswegen hingegangen. Ich habe mir also überlegt, beim Handball fallen mehr Tore, da kannst du mehr jubeln.
Na, logisch.
Und dann dachte ich,
logisch.
Ja, und dann bin ich zum TuS Staurerhof.
Ja, kenne ich auch tatsächlich.
Ja,
gibt es die auch noch?
Nein, die gibt es nicht mehr. Die sind, ich glaube, 2010, 2011.
Aber ich habe sie noch kennengelernt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das stimmt. Die waren auch.
Auf die Turnhalle?
Das ist im Übrigen die zweitgrößte Turnhalle, zwei Felder Turnhalle der DDR gewesen. Und wir hatten dort Spartakiaden.
Heißt das Spartak?
Ja.
Hieß es.
Ausgerichtet. Genau. Und dort habe ich sozusagen das Handballspielen erlernt. Und auch eine sehr gute Zeit gehabt. Ja. Das war, und dort habe ich dann mitbekommen, dass wir als Linkshänder eine Rarität, sagt man Rarität, und
eine Seltenheit im Deutschen.
Ja, im Deutschen. Und dann natürlich auf der Königsposition spielen.
Im Tor. genau. Oder am Kreis.
Naja, fast. Also Aufbau rechts, halb rechts war so, ist so meine,
ja.
meine Disziplin.
Ist das auch heute noch der Fall?
Ja, es ist so, heute auch noch so der Fall. Jedoch muss ich sagen, nagt auch der Zahn der Zeit, so dass ich nicht mehr so zu 100% meine Leistung abrufen kann.
Ach, ne, nur. Wie jetzt gern, so selbstkritisch.
Ich meine, wie es gern wünschte. Nein, ja. aber ich bin selbst noch aktiv beim Handball und hatte jetzt in dem Sommer eigentlich beschlossen, das sein zu lassen. Aber wie es eben halt so ist, da kann jeder Sportler mir eigentlich zugestehen, solange er in die Füße tragen und man doch denkt, dass man das noch kann, hört man da halt auch nicht auf.
Und jetzt spielst du in der dritten Mannschaft des HCR Florenz.
Richtig.
Und wie waren die Stationen dazwischen? Weil ich muss dazu sagen, wir sind gute Freunde geworden über die Jahre.
Ja.
Ich würde auch behaupten, sehr gute Freunde.
Und deswegen bin ich ja auch hier.
Ja. ja. Wer macht das schon, überraschend vor der Tür zu stehen am Freitagabend? Meine Frau hat so viel Essen gekocht. Ich so, was sollen wir denn alles essen? Na ja, die Kinder können doch Pizza essen und wir essen dann Spätzle und kannst du doch machen. Ich so, und ich habe immer das Problem, dass die Kinder essen nicht viel. Aber ich kann das, weil ich auch so diese, das ist wahrscheinlich DDR-Erziehung oder was auch immer.
Nimmst du mit?
Es wird aufgegessen.
Es wird aufgegessen.
Ach, ich dachte, sonst. Und mir tut das in der Seele weh, weil die Kinder essen nicht viel. Mhm. Und dann schieben sie mir schon immer die Teller hin. Und dann bin ich hier. Da bin ich hier der Müllschlucker am Tisch. Mhm. Und da habe ich schon Grauen davor gehabt, weil ich war jetzt auch. Also zur Einordnung, wir sind jetzt ungefähr, die Lehraufzeichnung mit Susi war am 22.04. Jetzt sind wir schon im November. Wir erklären jetzt offiziell die Sommerpause für beendet bei 321 der Handball-Podcast. Ich muss mich an dieser Stelle beschweren, es war viel zu lange, viel zu warm und wir konnten keine Podcasts aufzeichnen, weil ich habe gesagt, Sommerpause ist vorbei, wenn es kühl wird.
Genau, wenn man langärmlich unten rumträgt.
Richtig, ja. Machen wir, beide. Und das ist vor allem mit dem vielen Essen für gestern Abend, was ursprünglich geplant war, wo ich dachte, hey, wer soll das alles essen? Ich habe aber keinen Verdacht geschöpft, null. Also ihr habt ja vor der Tür gestanden und ich habe euch gesehen, aber mein Kopf hat das nicht verarbeitet. So, naja, aber das ist ja, mit dem vielen Essen hatte ich Angst, weil ich war jetzt gerade, auch zur Einordnung, ich war jetzt gerade 3 Tage auf Dienstreise in Bukarest.
Mhm.
Und Rumänien und Bukarest und die Rumänen sind ein unglaublich gastfreundliches, offenes, herzliches Land und auch die Kultur. Und dort wird sehr viel die Gastfreundschaft über Essen zum Ausdruck gebracht. Das heißt, ich habe die letzten 3 Tage ausschließlich von früh bis spät gegessen. Weil du möchtest ja auch selbst wenn du nicht mehr kannst, nicht unfreundlich sein. Weil ich war bei einem lieben Kollegen, der mich zu sich zu Hause eingeladen hat, Bogdan, war ich zu Gast und seine Mama und seine Schwiegermama haben Kuchen für uns gebacken als Nachtisch. Also es gibt immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch.
Dessert sozusagen.
Na, oh, ja. Und ich konnte kein Essen mehr sehen und ich wollte eigentlich auch nichts mehr essen. Und dann gibt es hier so ein riesen Menü und dann steht ihr vor der Tür. So, und das deswegen, wo bin ich eigentlich hergekommen? HC Florenz, und da wollte ich wissen, in welchem Verein du gespielt hast, weil als ich dich das allererste Mal gesehen habe, nagel mich nicht aufs Jahr fest, aber da hast du noch beim TSV Radebeul gespielt.
Ja, richtig.
Damals auch in dieser sehr erfolgreichen Radeburger Zeit hast du dort gespielt. Linkshänder, halb rechts. Und du warst damals, also du bist immer noch, du setzt dich fürs Team ein, hast auch viel Temperament, aber damals noch viel mehr Temperament und bist auch immerhin, wo es richtig dolle weh getan hat und warst auch immer mit sehr viel, sagen wir mal, Feuer in den Augen auf dem Spielfeld. Und da fand ich dich als Zuschauer, weil ich auch in Radeburg noch 1, 2, 3, 4 andere Spieler damals kannte. Grüße an Magic und auch an Martin Kaiser und an Rübe und an Early in der Zeit. Und da bin ich gerne zum Zuschauen gekommen. Und du warst mir auf dem Spielfeld super unsympathisch. Was ist das für ein Kasper und so, ne? Und dann irgendwann wurde dann, du hast ja in Radeburg auch vor das ist ja schon ein paar Jahre her, gab es wie so ein Abschiedsspielchen in der Halle organisiert, wo alle Freunde und so alle nochmal da waren.
Richtig, ja.
Und dann warst du auf einmal beim Training, als ich damals auch beim HC Florenz in der dritten Mannschaft gespielt habe, und da warst du auf einmal da. Und ich dachte mir, Alter, was wird denn das jetzt hier?
Was macht denn der hier?
Und dann aber direkt mit dem ersten Training hat sich das komplett gewandelt und seitdem... Ja.
Also es war sozusagen bei uns nicht Liebe auf den ersten Blick,
nee,
sondern haben sich schon 2, 3 Blicke
gekreuzt.
Nee, genau. Du wolltest wissen, wie so...
Ach so, ja, Staurerhof.
Staurerhof, genau.
Handball. Das
war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, möchte ich nicht missen. Sag ich mal, mein Potpourri an Handballfähigkeiten habe ich wirklich gelernt von dem Trainer Dietmar Bartow, der uns das wirklich beigebracht hat, der dann zur Wendezeit Telekom Oschatz, sagte das vielleicht noch was, gewechselt ist und der ganze Stamm, mit dem ich zusammengespielt habe, also der ganze Jahrgang eigentlich rübergegangen ist, also zum bösen Telekom Oschatz. Ja. Ja, und das war so ein bisschen wie Verrat und da dachte ich, ach nee, jetzt erst recht, bleibst du hier, bleibst bei TuS Staurerhof, und haben auch wirklich sehr gut uns da durchgeschlagen in der Bezirksliga Leipzig und hatte auch dann, das weiß ich noch, gegen Concordia Delitzsch als A-Jugendspieler mein erstes Männerspiel. Da haben wir Sachsenliga gespielt. Mein erstes Männerspiel, was da, oder sage ich mal, das Ergebnis aus meinem ersten Einsatz war, dass ich mir gleich das Schlüsselbein gebrochen hatte.
Hey.
Und
in welchem Alter, wie alt warst du da?
Na, 17.
Oh.
17. Also ich glaube, ich habe noch A-Jugend. Ich hatte so Doppelspielberechtigung und genau, dort hatte ich dann mehr, habe ich erstmal wahrgenommen, oh, Männerhandball ist doch vielleicht noch ein bisschen was anderes, als wenn man in der A-Jugend so ein bisschen rumdümpelt. Ja, und dann habe ich das ein bisschen auskuriert, habe meine Lehre als Elektriker abgeschlossen und bin dann mit, glaube ich, 20 zum SC Riesa gewechselt.
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich, zum SC Riesa.
Und das war sozusagen mit 20 um die Jahrtausendwende?
Genau, um die Jahrtausendwende. Dort habe ich mich erstmal ein bisschen reingefuchst und dann haben wir... Ach so, ich muss ein bisschen näher.
Nee, das geht schon. So. Nee, ich wollte es unauffällig machen.
Ach, so. Nee, wir sind
hier. Aber wir sind Gläser. Auch quasi der gläserne Podcast.
Genau. Ah. Nee, ja, und dort habe ich auch eine gute Zeit gehabt. Bloß dann kam mir mein erster Kreuzbandriss, sag ich mal, dazwischen. Und da habe ich eine Weile gebraucht, um dort wieder ein bisschen ranzukämpfen. So dass ich, da hat der SC in der Sachsenliga gespielt. Ich so nicht zu den Einsätzen kam, wie ich mir das erhofft hatte. Und habe dann für mich auch gesagt, durch mein Studium und durch meine Ausbildung als Erzieher, ach, mit Handball und Knie machst du erstmal kurz eine Pause und lässt es jetzt erstmal so dabei beruhen und hörst erstmal auf mit dem Handball.
Ach, tatsächlich?
Tatsächlich. Und
du hast quasi damals schon die reifere Entscheidung getroffen als heute.
Genau. Sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, aber ja,
die Vernunft.
Die Vernunft wahrscheinlich. Ja, dann hatte ich 2 Jahre aufgehört mit Handballspielen und wie es der Zufall so wollte, bin ich in Braunschweig zu einem Junggesellenabschied gewesen.
Mhm.
Ich habe in einer WG gewohnt, ganz viele Auer.
Ich war immer auf der Suche nach Menschen, die aus freien Stücken nach Braunschweig reisen.
Ja, ich weiß auch nicht,
warum. Ich habe einen gefunden.
Ja, Junggesellenabschied. Ja, wie es der Zufall so wollte, war ich, wie gesagt, dort zur hiesigen Veranstaltung, schön auf dem Campingplatz und waren aus der ganzen Welt irgendwelche Leute da, die extra für den Bräutigam einen Junggesellenabschied gemacht haben. War furzfein, muss ich sagen, hat sehr Spaß gemacht, schöne Gespräche. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir ein bisschen Volleyball gespielt. Und Aufschlag und mit links und sagte ein Kollege, den ich noch nicht kannte, also hier, sag mal, bist du Linkshänder? Ja. Hast du schon mal Handball gespielt? Oder so sieht man auch an deinen Waden und so. Und das bist du, ich sag, ja, habe ich, aber ich habe jetzt erstmal ein bisschen aufgehört und dachte, ach echt, du hast keinen Bock nochmal zu spielen? Ich sage, ja, ich weiß nicht, warum fragst du? Naja, ich bin jetzt Trainer beim TSV Radeburg und wir wollen eine Mannschaft jetzt so ein bisschen aufstellen und wollen mal wieder angreifen und ich denke, das könnte was werden mit dir. Kommst einfach mal zum Probetraining. Ich sage, alles klar, machen wir so. Und wie sich dann am Abend herausstellte, oder nicht am Abend, im Laufe des Tages herausstellte, war das der Norman Rentsch.
Ach!
Ja, der Norman Rentsch, der jetzt quasi die Frauen in der ersten Bundesliga hält.
Ja.
Von Zwickau. Unter ihm habe ich trainiert. Oder er hat mich, also es ist verrückt, ja. Er hat mich quasi nach Radeburg gelotst.
Wann war das?
Das, warte mal, schieß mich nicht, oder nagel mich nicht fest. Ich denke, es war 2000. Mein Sohn ist geboren, 10, dann war das 2009. Genau, so 2009 ging das so los. Da ist Radeburg in der Bezirksklasse, glaube ich, haben die da gerade gespielt, also relativ weit unten. Und dort haben wir uns gefunden, also in eine Supermannschaft. Also wenn ich da an Ringo Tietze denke, der spielt, glaube ich, jetzt auch noch, der alte Haudegen. Also wir haben echt die Liga gerockt. So. Und es hat mir wirklich unheimlich Spaß gemacht, auch die Fans dort und die Leute. Das war wirklich,
das
muss ich echt sagen, es war wie so ein zweiter Frühling. Das war einfach Weltspitze. Ja. Und dort bin ich auch tatsächlich 4,5 Jahre geblieben und die ersten 3 Jahre sind wir quasi nur nach oben. Oder wie sagt man, so arrogant, wie es klingen soll, verlieren haben wir 3 Jahre nie gewusst, wie das funktioniert.
Ja, nee, klar.
Und sind quasi bis in die Sachsenliga aufgestiegen.
Ja.
Zwischendurch hat uns der Martin Ripp, also ist der Norman war quasi bloß in dieser Saison da. Und dann ist der Martin Ripp gekommen als Trainer und mit seiner Art und so und das Handballspielen so beizubringen und auch so mit seiner Mentalität. Also es hat echt gut gefunzt. Und wie du eingangs schon gesagt hast, so die alten Radeburger Jungs, also mit Magic, mit Rübe, also Christian Ruben, mit Kaisi, mit Buschi so zu spielen, mit Norm im Tor, mit Ritchie, das war eine sehr, sehr schöne Zeit und die möchte ich nie missen und ich bin froh, dass ich das nochmal erlebt habe. Und dann war es aber so, dass der TSV Radeburg sich auch gedacht hat, ach, wir brauchen doch noch andere Spieler und da war dann auch so kein Platz mehr so irgendwie richtig da und da haben sie gesagt, okay, du kannst Sonntag in der zweiten spielen und für mich ist Sonntag so ein bisschen heilig.
Ja.
Ich gesagt, da bist Familie, gerade Vater geworden und mache ich so näher. Also und von daher habe ich noch eine halbe oder eine Saison in der zweiten so ein bisschen mit teilgenommen und habe dann aber gesagt, dafür ist es mir zu schade,
die
Zeit zu schade. Ja. Und so richtig aufhören mit Handball wollte ich irgendwo noch nicht und dann bin ich dann zum HC Elbflorenz gekommen. Genau, und dort haben sich ja dann die Wege gekreuzt bei uns.
Ja, und wir haben eine ganze Zeit zusammengespielt.
Richtig, wir haben eine ganze Zeit zusammengespielt und haben auch sehr gute Spiele absolviert und eine gute Saison absolviert, haben uns auch ein bisschen zusammengeruckelt. Wobei
wir eine Saison, muss man sagen, eine Saison hatten, wo wir, glaube in der ganzen Saison ein Spiel gewonnen haben.
Ja.
Wir haben die ganze Zeit verloren und die ganze Zeit haben wir uns dort abgemüht und haben gekämpft und geackert und gerackert. Und dann war es tatsächlich in dieser Saison ein Alexander Machos, Grüße
gehen raus,
der sich bereit erklärt hat, Mensch, die dritte Mannschaft, das sind eigentlich gar nicht so schlechte Jungs.
Mhm.
Ich kann es mir vorstellen, dass ich die trainiere und mir die Zeit nehme. Er hat damals selber Spieler in der dritten Liga beim HCL Florenz in der ersten Mannschaft und hat sich die Zeit genommen noch für die dritte Mannschaft. Und da war das Training dann auch besser. Ich weiß gar nicht, wie es genau vorher, ich glaube, nee, vorher hatten wir uns selber irgendwie organisiert, weil genau, da gab es so ein bisschen ein Trainervakuum in der Zeit.
Ja.
Und das wurde schlagartig besser. Und ich glaube, sein allererstes Spiel, das war so dieser Wow-Effekt, hatten wir in Wilsdruf. In Wilsdruf. Es war in Wilsdruf. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, weil das war in Wilsdruf, weil ich auch in Wilsdruf einige gut kannte damals. Und Wilsdruf war eine Liga drunter und aber in der Liga drunter. Also wir haben Bezirksliga gespielt mit der dritten Mannschaft und die Bezirksklasse. Und die waren aber in ihrer Liga sehr erfolgreich.
Mhm.
Und sind auch so, es war Pokalspiel und sind so rangegangen wie, naja, die verlieren in ihrer Liga alles. Und Machi, einmal Training, ich glaube, wir haben ja immer Freitag trainiert.
Ja.
In der Zeit Dienstag und Freitag.
Dienstag und Freitag.
Ne? Und haben einmal mit ihm zusammen trainiert. Und dann waren es so, weil er das schon in uns gesehen hat, dass da was ist, so ein paar Kniffe und Tricks, so die er so aus seiner, er hat ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Handballkarriere hinter sich, die er einfach so gemacht hat. Und dann haben wir da, glaube ich, mit einem Tor tatsächlich gewonnen.
Da hat er seine Kniffe und seine, ja. Hat er so viel
Gucken, kann ich sag mal so, Gucken lassen. Ja, das war cool, das war sehr, sehr geil. Aber ansonsten der Rest der Saison, also ist es dann auch stetig besser geworden. Wir sind dann am Ende nur nicht abgestiegen, weil ich glaube, aus der Liga drunter keiner aufsteigen wollte.
Mhm. Also. Manchmal muss man eben da ein bisschen Glück haben. Ja,
klar. Und jetzt, das ist der Handball. Mich interessiert natürlich aber auch, du bist Erzieher und mittlerweile, du leitest einen Hort.
Ja.
Und du hast ja gesagt, dass du den Handball erstmal hast ruhen lassen für deine Ausbildung, dein Studium. Wie lief der Weg parallel da dann eigentlich?
Ja, also, warte, ich fange nochmal kurz an. Ich hatte ja meine Elektriker-Ausbildung fertig gemacht und habe dann gesagt, jetzt 40 Jahre so auf dem Bau zu arbeiten.
Na.
Und da war gerade die Währungsumstellung, also war quasi, kommt der Euro?
Na?
Da kommt der Euro, zu der
ja.
Zeit.
Na.
Und da habe ich...
Darf man ja heute nicht mehr machen, umrechnen.
Nee, darf man nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Nee. Da habe ich dann gesagt, oh nee, das ist doch nicht so meins, die ganze Zeit auf dem Bau zu sein. Und ich war doch schon, sage ich mal, sozial etwas angehaucht, auch durch meine Familie. Dann habe ich gesagt, okay, machst du meine Erzieherausbildung.
Ja.
Und die habe ich dann in Bad Lausick absolviert, 3 Jahre. Und bin dann nach Coswig gegangen und habe dort als Erzieher in einem Hort gearbeitet.
Ach, ist das der Hort, in dem du heute immer noch bist und den du jetzt leitest?
Genau.
Ach, krass.
Ja.
Das wusste ich. Wir kennen uns so lange, aber es gibt Dinge, deshalb gibt es einen Podcast.
Ja.
Weil dann ist es mir auch, das kann ich jetzt auch mal so sagen, das war bei mir bei allen Gästen vorher so, also bis auf Susi, die kannte ich ja noch nicht so lange, aber bei allen Gästen vorher so, dass man kennt sich ja lange. Ja? Und man weiß aber nicht alles, aber es ist einem irgendwie, weil man sich ja so lange kennt, bei manchen Themen ein bisschen peinlich,
das nochmal nachzufragen,
weil man sich ja eigentlich schon so lange kennt.
Ja. Wie, das müsstest du doch wissen.
Das war bei Mario so, das war bei Tobi so, das war auch bei Flo so, dass ich dann für den Podcast im Auftrag der Allgemeinheit, wir sind ja auch, also es ist ja auch ein investigativer, journalistischer Podcast, der auch hinter die Kulissen blickt, dass man da so unverhohlen so eine Frage stellen kann.
Das hast du ja gemacht. Und ich sag mal,
ist dir jetzt gar nicht unangenehm aufgestoßen? Nee,
ist mir jetzt nicht
aufgestoßen. Das weißt du doch.
Genau. So, hol mich jetzt nochmal ab.
Du bist in Coswig, hast du direkt angefangen als Erzieher?
Ja, danke. Und hab dort dann 8, 9 Jahre.
Und du bist dort jetzt so lange dort, dass die gesagt haben, ja, wir haben keinen anderen, leiten Sie das Ding doch jetzt mal bitte.
Mach das mal.
Seit wann leitest du den jetzt?
Seit 2013.
Also auch schon wieder fast 10 Jahre.
Ja.
Boah.
Ich habe jetzt mein 20-jähriges, es müsste 22 haben, na klar.
Na?
Also, das müsste jetzt bald sein.
Und ist da von der Stadt Coswig oder wie ist man da, wer ist da Träger?
Die JUKO.
Ist jetzt eine blöde Frage?
Ja, nee, JUKO so. Soziale Arbeit, das ist ein freier Träger und wir haben 100, 115 Mitarbeiter, auch offene Jugendarbeit und sowas ist dabei, aber der Hauptkern ist schon das.
Und dieser Hort ist angeschlossen an welche Schule?
Grundschule Mitte.
Grundschule Mitte in Coswig.
Genau, in Coswig. Und wir haben das Besondere.
Gibt's auch Grüße?
Ja, Grüße gehen nach Coswig an die Hortgrundschule, also an die Grundschule Mitte natürlich. Und die Besonderheit ist bei uns, dass wir ein DATS-Stützpunkt sind. Also DATS
Deutsche Zweitsprache. Ne? Oh, ja. Ja, nicht, ne, ja, also
na, das ist
genau. Ich weiß nicht viel, aber mit Abkürzung kenne ich mich aus. Deutsch, ich habe in der Telekom gelernt.
Deutsch als Zweitsprache.
Ach, krass.
Und da haben wir die Besonderheit, dass wir momentan 19 Nationen bei uns haben.
Wow, das ist ja cool.
Ja, das ist herausfordernd auf alle Fälle, aber man merkt, dass die Kinder noch in der Zeit noch sehr neutral und sehr rein sind,
offen
und rein sind und es viel übers Spiel geht und die Sprache eigentlich zweitrangig erstmal ist. Ja,
er ist ja die Zweitsprache, ne? Klar. Ist ja zweitrangig.
Oh, ja, das war sehr, sehr gut. Nein. Den musstest du verwandeln, jetzt gerade.
Ja.
Also, nein, wirklich, dass das wirklich die Kinder über das Spiel zueinander finden und dann erst sukzessive dann die Sprache das quasi untermalt oder festigt. Und das ist eine schöne Erfahrung und eine coole Erfahrung. Und es erweitert auch ein bisschen so dein Horizont.
Und wie viele Kinder sind in deiner Einrichtung?
Momentan haben wir 240.
240?
240 Kinder, ja.
Und gibt es in eurer Einrichtung Kinder, die den Hort nicht besuchen, die dann nach Hause gehen?
Ja, also die Schule hat 275 Kinder, glaube ich, oder so in etwa.
Ja.
Und davon kannst du ja runterrechnen, wie viele die den Hort nicht besuchen. 35,
ungefähr.
40 so ungefähr. Also haben schon einen guten Zulauf.
Schießt mir gerade quer die Frage, die ist nicht aus meinem 100-seitigen Fragenkatalog, die ich nachfrage, sondern merkt man einen Unterschied zwischen Hortkindern und Nicht-Hortkindern im sozialen Umgang? Oder nee, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil in der Schule sind sie ja auch miteinander in der Klasse. Deswegen aber.
Genau,
ist Hort eher gut fürs Kind oder schlecht fürs Kind?
Na, den Ball
das kann man so pauschal nicht beantworten. Nee,
den Ball gebe ich dir gerne zurück. Wie würdest du denn entscheiden?
Na, in Hort. Kontakt mit gleichartigen Kindern.
Richtig.
Das hat man gemerkt im Lockdown, dass das fehlte und viel wehgetan hat.
Ja,
und genau. Also den Kindern vor allem.
Bei uns ist es ja auch so, dass wir quasi sehr offen arbeiten und bei uns echt der Fokus darauf liegt, dass die Kinder Zeitmanagement lernen und auch so die alltäglichen Kompetenzen quasi für sich erfahren. Also bei mir ist es auch so, dass ab der zweiten Klasse, jetzt haltet euch fest, dass es keine Hausaufgabenpflicht gibt. Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie diese Hausaufgaben machen oder nicht. Also die Quality Time, ich möchte mit meinen Freunden spielen, und mache die Hausaufgaben später, weil zu Hause bin ich alleine, wiegt so weit, dass sie das quasi für sich entscheiden, ich mache die Hausaufgaben zu Hause, ich möchte lieber in der Zeit die Zeit nutzen, mit meinen Freunden zu spielen oder was zu erleben.
Heißt, man lernt den Kindern eigentlich früh, Selbstverantwortung zu übernehmen.
Richtig, genau.
Weil den Kindern zu sagen, du machst jetzt Hausaufgaben und dann wird gespielt, so wie als Druckmittel, sonst darfst du nicht spielen.
Genau.
Setzt unter Druck und schreibt ihnen vor, wie sie es zu machen haben und dann lernen sie es nicht, vielleicht das spätere Leben. Daran bin ich im Studium auch oft, vielleicht nicht aus diesem Grund, aber im Studium oft an die Grenzen gestoßen, weil das dann nicht mehr da war. Also weil ich diese Selbstverantwortung, selbst zu entscheiden, wann mache ich was, wann ist das für mich gut, wann ist vielleicht auch eine gute Zeit, das zu machen, mache ich es direkt nach der Schule,
dann habe ich es weg.
Na, genau. Oder bin ich vielleicht eher der Typ, der seine Zeit verdattelt, ne? Kenne ich noch jemanden in diesem Haushalt, und dann abends 8:30 vorm Schlafen geht einfällt, ich habe noch Hausaufgaben zu machen.
Mhm.
Was mir eigentlich als Eltern aufstößt, aber für sie kein Problem ist.
Mhm.
Also es ist doof, ja, aber sie ist trotzdem noch produktiv, sie macht's und dann ist es auch erledigt. So, abends 8:30 ist doch ein bisschen spät, aber so, ne?
Ja.
Aha, das ist ja interessant. Gibt es zwischen Hortnern und Lehrern, sind das wie zwei Lager? Also ist das so wie, ich überspitze jetzt mal, die Lehrer schauen auf die Hortner herab, weil von den Lehrern lernen die Kinder was? Und die Hortner sagen,
da ja, spielen sie ja bloß, ne?
Genau, da
ja,
spielen ja, sie bloß. Ja. Oder ist das bei euch ein schönes Miteinander? Oder wie soll das sein? Ich will dich jetzt nicht in Überdulie bringen.
Nein,
jetzt
um Gottes Willen. Ach du, ich bin ja Chef, ich kann das auch. No? Nein, es hat sich natürlich ganz schön gewandelt. Ja? Früher war es ja so, zu DDR-Zeiten war es auch noch so, dass der Horterzieher auch Stunden Lehre gemacht hat. Also ich weiß noch, dass meine Horterzieherin Werken, Schulgarten und Kunst oder so mitgemacht hat. Da war das quasi auf einer Ebene. Aha. Was dann nach der Wende bis, sage ich mal so 2000, kann man schon sagen, stattgefunden hat, ist wirklich so ein zwei Sichtweisen. Ne? Schule, da wird gelernt, da wird gemacht und im Hort wird nur gespielt. Und ja. Da ist nur, ja, das ist ja nur Freizeit. Aber genau das ist es. Der Hort oder die Einrichtung ist eine Freizeiteinrichtung. Das heißt, die Kinder können mit ihrer freien Zeit gestalten und können überlegen, was möchte ich damit machen. Und es ist auch keine Pflicht, in den Hort zu kommen, sondern es ist freiwillig oder die Eltern haben die Möglichkeit oder eben ohne.
Ja.
Und das ist in der Schule eben halt, nee, dann gibt es die gewisse Schulpflicht
genau.
Und dann gibt es das und dann gibt es das.
Ja.
Und gesellschaftlich ist es ja auch noch so angesehen, dass die Lehrer, sage ich mal, vom Ansinnen oder von der Autorität immer noch ein Stück höher.
Deswegen frage ich auch, also wie so auch das so miteinander und wie das Verständnis, ob man merkt, dass sich das wandelt, weil die älteren Lehrer, die das früher so vielleicht auch selber gelebt, eingetrichtert bekommen haben, gelebt das, haben, werden ja weniger.
Ja, aber es gibt echt auch noch coole ältere Lehrer. Mal gucken, wie lange ich das noch sagen darf. Ne? Also, weil ich wäre ja nun auch nicht jünger. Aber es gibt wirklich noch coole ältere Lehrer, die sich wirklich drauf einlassen. Also die auch sagen, dann macht man gemeinsam zum Beispiel die Gespräche mit den Eltern oder man unternimmt gemeinsam Projekte, ne? Also wo man auch merkt, okay, das ist eine Außenwirkung, das ist ein Miteinander. Das Kind steht im Mittelpunkt, jetzt sage ich mal so abgedroschen, aber wir sind alle dafür zuständig und das sollte eigentlich auch so zu den Eltern rüberkommen, dass es so ist. Und das findet bei uns schon relativ gut statt, muss ich sagen.
Und wie sieht das früh aus, wenn ihr so viele Kinder habt? Wie viele Hortner seid ihr im Team?
12, mit mir 13.
Ja.
Genau.
Und ist es dann so, und wie läuft so ein Tag ab? Also bist du auch als Hortleiter bei so einer großen Einrichtung, bist du selber auch durch und durch mit Leib und Seele Hortner und hast auch einen Blick mit drauf? Oder gehst du früh in dein Büro, guckst, was müssen wir nächste Woche, wir müssen noch hier das Formular ausfüllen, weil wir machen nächste Woche mit der Gruppe, machen wir mit der Klasse, fahren wir ins Freibad, mit der machen wir dorthin. Das muss ja alles geplant werden, du musst ja viele Formulare, du hast ja wahrscheinlich viel Bürokrieg, also viel Papierkrieg, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber hast du selber noch Zeit, weil ich kann mir, das kenne ich aus anderen Berufsbildern, wenn man erfolgreich in einem Beruf ist, hat man die Chance irgendwann in diesem Bereich, in dem man ist, den Bereich in leitender Funktion zu übernehmen.
Mhm.
Und viele beschweren sich dann danach, dass ihnen die eigentliche Arbeit, also bei dir war es jetzt die Hortarbeit, dass die ihnen das zu kurz kommt.
Mhm. Kann ich voll unterschreiben. Also für mich ist es wirklich wie so ein Jungbrunnen, wenn ich eine Woche lang, also ich nenne es immer das schwarze Loch, wenn ich im Büro bin.
Ja.
Die Zeit verrinnt unendlich und du machst solche Sachen, die keinen Ertrag, also für mich keinen Ertrag haben. Ja? Also du machst irgendwelche Statistiken, du machst irgendwelche Dienstpläne, du machst irgendwelche Anschreiben, du machst ja also ganz viel Schnickschnack. Und ich meine, wenn ich sage, es reicht mit mir erstmal, dann gehe ich raus und gehe mit in die Gruppe und dann spiele ich mit den Kindern erstmal eine Runde Fußball oder keine Ahnung, oder wir robben durch das Schulhaus und machen Domino Day oder weiß der Geier. Und das sagt mir mein Team auch manchmal, Ecki, du warst wieder bei den Kindern, man merkt, du bist ausgeglichener.
Ja.
Also das ist wirklich so. Also es macht einfach unheimlich Spaß, mit den Kindern auf die Entdeckungsreise zu gehen und gemeinsam sowas zu erleben und selbst auch Kind sein noch zu dürfen. Und das ist nämlich das Coole, weil als Erwachsener, na, du hast unterschiedliche Rollen. Du bist Papa, du bist Leitung, du bist Bruder,
Mitarbeiter, Kollege.
Also du hast zigtausend verschiedene Rollen, die du einnehmen musst. Ja. Und da kommt Kindrolle eigentlich relativ kurz dann im Erwachsenenalter irgendwie.
Logisch, ja.
Und wenn du aber in dem Pool der Kinder bist und wo du rumrobben kannst, wo du mit Fröbelbausteinen irgendwas machst, wo du einfach wirklich nochmal Kind sein kannst, das würde ich jedem empfehlen, das einfach mal zu machen. Jeder, der eigene Kinder hat, wird das wahrscheinlich so in Scheibchen mitbekommen, dass das geht.
Aber auch nur in den Phasen, weil wenn die Kinder dann größer sind, geht es einem dann auch irgendwie verloren wahrscheinlich. Ja. Ne? Also man macht in gewissen Abständen Kinder.
Oder ja, genau so. Ja. Ne? Aber das... ja, also ich bin mit Leib und Seele Erzieher.
Ja.
Und... aber auch mit Leib und Seele Leitung, weil ich auf die letzten 10 Jahre so zurückblicke und denke, oh cool, das hast du geschafft, das hast du geschafft. Und auch so, sage ich mal, ist wie beim Handball, wie auf dem Handballfeld. Also du kriegst, du spielst eine geile Saison oder du machst schöne Tore oder du eher rockst das Ding und du wirst applaudiert und spielst ein bisschen mit dem Publikum, so, wo du sagst, was ist das für ein arroganter Fuzzi sozusagen, kriegst du das ja auch von der Gemeinschaft oder von dem Gemeinwesen, bekommst du das ja auch mit, wo das gewertschätzt wird, was du machst pädagogisch, was du mit den Kindern machst, was wir gestaltet haben. Und das ist echt schön. Also es kommt selten, aber wenn es kommt, dann gebe ich das so gerne weiter preis an mein Team.
Ja.
Und das ist wirklich, da merkt man, hast du doch nicht alles falsch gemacht.
Ja? Wie schafft man es? Weil du sagtest, also dieses Jungbleiben mit Kindern, dass man mal ein bisschen toben kann und dadurch auch ausgeglichener wird, weil diese Rolle Kind sein und dieses Spielerische einem fehlt.
Mhm.
Das ist das eine, dieser Jungbrunnen. Auf der anderen Seite gibt es auch in anderen Berufsbildern, wie schafft man es? Weil gerade Richtung Kindererziehung hat sich ja nun die letzten 20, 30 Jahre unheimlich viel bewegt.
Mhm.
Also
ein Paradigmenwechsel, kann man auch sagen.
Also in meiner Wahrnehmung, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich bin vielleicht ein Fachmann in Sachen generell Menschen, sage ich mal.
Mhm.
Du übertreibst vielleicht ein bisschen.
Du kennst auch schon den einen oder anderen.
Aber ich nehme es so wahr, dass ich, wenn ich Menschen mit Respekt begegne, auch Respekt erwarten kann. Und genauso empfinde ich das mit Kindern. Ob es die eigenen sind oder ob es Kinder aus dem Dorf sind oder beim Sport irgendwelche Kinder oder wenn ich oben beim Sportfest in der Schule einfach nur die Startklappe klatschen lasse, was ich letztes Jahr gemacht habe, dass man Kinder sind genauso Menschen und die behandelt man genauso mit Respekt wie jeden anderen Menschen. Und das, finde ich, habe ich in meiner Kindheit nicht erlebt, sondern da war es, du bist ein Kind, du hast zu sagen, du hast zu tun, was ich jetzt sage, also jetzt ist, also dass es gewisse Regeln gibt, ne? Dass es vielleicht im Mittagsschlaf gibt oder dass es vielleicht auch gewisse Regeln beim Spielen gibt, dass man da nicht völlig durchdreht, ist klar. Aber grundsätzlich, wenn ein Kind ein Bedürfnis hat, wenn es traurig ist, wenn es wütend ist, wenn es fröhlich ist, muss man dem Kind doch mit Respekt begegnen und das genauso aufnehmen und dem Kind genauso zuhören, als wenn ein Erwachsener käme und sich beschweren würde jetzt sozusagen. Und wie schafft man das jetzt? Jetzt labere ich schon wieder so lange. Aber wie schafft man, dass man nicht irgendwann auch dabei so zum alten Eisen gehört, zu diesen alten, sagen wir mal, Erziehern, Lehrern, die es ja auch leider überall gibt, die so die letzten Jahre vor der Rente einfach nur noch so Scheuklappen und durch und ich ziehe meinen Stiefel so durch wie früher, was aber überhaupt nicht mehr in die Zeit passt. Wie schaffst du das da, am Ball zu bleiben? Weil das nehme ich bei dir wahr. Also du bist sowieso ein respektvoller, offener Mensch, der auch gut mit Menschen kann, aber du musst ja trotzdem auch gucken, dass man da up to date bleibt.
Das stimmt. Also auf alle Fälle Selbststudium. Und ganz viel auch Gespräche, auch in den Austausch gehen und sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen. Mhm. Und das ist für mich die größte Gabe, die jemand mitbringen muss, um in so einem Beruf zu arbeiten.
Mhm.
Also es gibt Situationen, wo ich dann, also ich wohne ja in Dresden, Weißer Hirsch oben, fahre da manchmal mit dem Fahrrad auf Arbeit oder mit der Bahn und wo ich dann den Tag so reflektiere und denke, war das jetzt alles so cool oder war das jetzt nicht so cool? Also du musst wirklich jeden Tag für dich das reflektieren. Und wer das verlernt und denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, oder da ist es leider wirklich zu spät.
Ja.
Und dann gibt es, sage ich mal, auch wie mich als Leitung, bin ich ein Vorbild für das Team oder auch für die Kinder. Und genau das Gleiche erwarte ich auch von der pädagogischen Fachkraft. Ja. Das ist Lernen am Modell. Und wenn man sieht, dass man gut miteinander umgeht, dass man jemanden ausreden lässt, dass man wirklich, ich nehme dich jetzt wahr, du bist jetzt gerade wichtig, genau. Alles
Respekt.
Andere.
Respekt kultivieren.
Genau. So, und das setze ich voraus.
Ja.
Das setze ich voraus, dass das gegeben ist. Und ja, genau. Aber es gibt auch unterschiedliche Elternschaften und das müssen wir uns auch ständig müssen wir uns ständig vorhalten, für wen machen wir die Erziehung? Wir machen das nicht für die Eltern, sondern wir machen das für das Kind. Und das Kind, da habe ich vorhin schon gesagt, steht im Mittelpunkt.
Ja.
Und wir machen auf gut Freund, wie du schon sagst, ein Kind darf mal sauer sein. Ein Kind darf auch mal eingeditscht sein und ein Kind darf auch mal...
Es muss lernen, damit umgehen zu können. Und nicht, dass man sagt, nee, du hast jetzt nicht sauer zu sein, dafür gibt es keinen Grund, reiß dich zusammen.
Genau.
Spiel weiter. So. Nee, so, dann ist es sauer. Dann,
so ist erlaubt. Das darf das haben. Und es gibt Kinderrechte. Und die Kinderrechte sind, glaube ich, jetzt 25 Jahre, schieß mich nicht tot, ich glaube 25 oder 30 Jahre sind die jetzt alt. Also wer mal die Zeit hat, sich das mal zu Genüge zu führen, da steht zum Beispiel drin, ein Kind hat ein Recht auf Bildung. Ein Kind hat ein Recht auf Gefühle. Ein Kind hat ein Recht, den Tag so zu gestalten, wie es auch möchte.
Ja.
Ein Kind hat ein Recht auf Partizipation, also auf Gestaltung, Mitgestaltung. Ne? Und wie du so sagst, sind ja auch Menschen. Ja, das sind kleine Menschen und es ist nicht mehr das Weltbild. Der Erwachsene hat eine riesengroße Gießkanne voll Wissen. Und das Kind, es gibt so eine schöne Karikatur, das Kind hat einen Kopf und auf dem Kopf ist ein kleiner Trichter und da siehst du die Gießkanne und das Wissen von dem Erwachsenen fließt dann in den Kopf des Kindes ein, weil es muss ja alles lernen.
Ja.
So, und das ist, deswegen sage ich Paradigmenwechsel, da hat sich das echt gewandelt, weil Kinder haben schon alles und du musst als Erzieher oder als pädagogische Fachkraft derjenige sein, der das Kind begleitet auf dem Weg, wo es gerade ist.
Ja,
und
richtig.
Da gibt es den Konstruktivismus, ich will jetzt nicht zu tief reinsteigen, aber da gibt es den Konstruktivismus, nach dem arbeiten wir und der besagt einen Satz, das Kind ist der Akteur seiner selbst und wir sind diejenigen, die versuchen durch Beobachtung oder durch Gespräche die Umwelt so zu schaffen, dass das Kind dort anknüpfen kann, wo es gerade muss. Und das ist eigentlich der Goldweg. Und wenn man das nicht, wenn man das immer vor Augen sich hält, dann denke ich, kannst du nicht so falsch liegen.
Das waren ein paar wunderschöne Worte zur Mittagspause. Denn uns wurde uns gerade das Zeichen gegeben, dass wieder
Mittag
übermäßig viel Essen.
Aber ich muss dann auch
zur Verfügung steht.
Wir haben, ich habe heute hier, ich muss heute nochmal in meine, sprechen wir drüber, später.
Ja, später. Ne? Kleiner Cliffhanger für später, muss ja auch so noch ein bisschen
ihr werdet sehen, was dann kommt, ey.
Bis gleich.
Wo wollen wir denn jetzt nach dem vorherigen Essen? Also nicht vorherigen.
Also wir müssen ja unsere Zuhörer auch mal ein bisschen mitnehmen. Wir sind ganz schön...
Also sowas leck. Ich habe noch nie.
Ah, jetzt. Ja, das stimmt. Kann ich vorher auch nicht.
In meinem ganzen Leben Nudeln mit Tomatensoße. Ja, das habe ich schon gegessen.
Ja.
Mit Reibekäse.
Ja.
Aber jetzt kommt's.
Geheimtipp.
Mit geriebenen oder mit Semmelbrösel drüber. Ja. Hau mal ab.
Leicht angeröstet.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Also ich sag's mal so. Ich hätte Tiesel hätte ich fast ausgeschleckert.
Ja.
Nee, wirklich sehr lecker. Also das werde ich bestimmt mal in der Heimat auch nochmal ausprobieren.
Ja. Da hat, da kann Sieglitz der Welt durchaus noch ein bisschen was mitgeben.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja. @Sieglitz06618.
Ja. Wer da mal ein bisschen nachlesen möchte. Nachschauen.
Richtig. Das Ziel ist, bis Jahresende mehr Follower, würde der Opa jetzt sagen, als Einwohner zu haben. Wir sind schon bei 104.
Ja, okay. Und das sind?
Instagram. Mhm. Wir waren stehen geblieben bei, wir kommen dann wieder und ich muss ja heute noch wohin und das war ganz geheimnisvoll. Es ist ja trotz all dem interessante Menschen, nice Menschen, immer noch ein Handball-Podcast. Was hast du heute noch vor? Hat es mit Handball zu tun etwa?
Ja, es hat mit Handball zu tun und zwar muss ich dann noch in die, jetzt kommt die Zuschauerfrage, wo steht denn die WM-Halle? Die der Herr Köhler ich glaube sogar der Herr Köhler hat die auch so benannt, als sich Leipzig für Olympia mitbeworben hatte. Wo die steht, gut, ich löse es auf, es ist in Riesa.
Ja.
Wir fahren heute oder wir haben heute noch eine.
Was machst du da jetzt ein Quiz draus, wenn es dann nicht
auf ist? Ja, es war Sinn. Ich dachte, ja,
wir hatten nichts zum Verlosen.
Nee, es hat dein Telefon ohne geklingelt. Ich dachte, es ruft gleich in, aber es ist ja gar nicht. Nee. Geht ja nicht.
Wir sind live.
Wir sind live. Ja, ja, wir haben heute oder ich habe heute noch ein Auswärtsspiel in Riesa mit dem HC3. Und ja, da freue ich mich drauf, weil ja da noch einige alte Bekannte wahrscheinlich noch zu sehen sind. Und es ist immer wie so ein kleines Familientreffen. Und das ist kurios, ist auf dem Platz ist bin der Feind und danach.
Wie ist die derzeitige Tabellensituation? Um das einzuordnen, ich meine, unsere Zuhörer hören jetzt, okay, HC3, Riesa, Verbandsliga.
Nein, wir sind leider abgestiegen.
Nein!
Ja, wir sind
abgestiegen. Nein!
Ja. Es war,
ich bin natürlich schlecht informiert, wie immer.
Nein. Mit Radebeul. Mit Radebeul sind wir zusammen abgestiegen. Aus der Verband.
Das überrascht mich jetzt nicht, aber
wir haben.
War es knapp?
Immer knapp. Also wir haben immer knapp verloren. Einmal mit einem Tor, einmal mit zwei Toren. Immer knapp. Und es war auch so, dass wir dann wirklich bloß drei Punkte auf der haben. Nein, ein Punkt. Ein Punkt.
Nee.
Gegen Stahl Rietschen haben wir unentschieden gespielt letzte Saison. Und dann haben wir wirklich immer sehr knapp verloren. Das muss ich auch sagen, es war auch so ein bisschen die Trainingsbeteiligung hat nicht immer so gefunzt, wo man mal sagt, es waren mal fünf Leute da, es waren mal sechs Leute. Du weißt,
ja,
wie es ist.
Es ist eine dritte Mannschaft. Ich weiß, genau, wie schwierig das dann ist. Du hast natürlich wahrscheinlich in der Mannschaft viele Studenten vielleicht die das vielleicht dann auch
oder eben schon
locker nehmen schon, oder ein bisschen ältere, die Familie haben. Und vielleicht auch noch ein bisschen Nachwirkungen, vielleicht auch der Corona-Zeit, wo alle, aber da muss man dagegen ins Feld führen, ne, Abstieg, also hat ja, ich meine, alle Mannschaften hatten damit zu kämpfen.
Richtig.
So, dass zumindest nicht gespielt wurde und dass vielleicht auch die Vereine einen ganz schönen Mitgliederschwund vielleicht auch sogar erlebt haben und ja.
Kann ich dir einfach nur so beisteuern.
Stimmt. Ja.
Genau, und deswegen sind wir jetzt in der Bezirksliga und sind eigentlich.
Tabellensituation jetzt gerade? Wie viele Spieltage sind gespielt?
Fünf Spieltage und haben zwei verloren, zwei gewonnen. Oder eins gewonnen und eins unentschieden. Genau.
Gespielt. Und Riesa?
Und Riesa ist noch ein bisschen schlechter als wir. Also ich denke, wir werden heute mit zwei Punkte.
In der Bezirksliga ist natürlich die Frage auch gestattet, mit Harz oder ohne Harz? In Riesa?
Mit Harz.
Mit Harz.
Ja.
Gibt es überhaupt Zahlen noch? Also ich weiß, in Radebeul war man komplett ohne Harz.
Ist auch.
Und auch in Freitag, wo Harter ihre Heimspiele hat, auch immer komplett ohne Harz.
Das Harter weiß ich nicht, habe ich ewig nicht mehr gespielt. Aber ich weiß, in Radebeul durch letztes Jahr ist Harz.
Seitdem Daniel Schmidt dort aktiv war.
Seitdem Daniel war, ist es dort erlaubt. Okay. Genau. Und in Riesa wird es auch so sein, weil vorher natürlich die Riesa, also Riesa Erste gegen Pulsnitz Verbandsliga spielt.
Ah, okay.
Genau. Ja.
Also ihr habt letztes Jahr sozusagen gegen Riesa die Erste gespielt, in der Verbandsliga noch. Und dieses Jahr kommt ihr als Absteiger und spielt gegen die Zweite.
Genau.
Okay, okay. Zur Einordnung. Ja, dann sage ich mal, viel Erfolg dann.
Danke. Also ich bin ja gut gesättigt und ich denke, das ist eine gute Grundlage geschaffen.
Ja, Nudeln ja sowieso also von Nudeln. Sport.
Morgens Riesa?
Nee. Hier gibt es immer die guten
Pirelli.
Nee. Wie hießen sie denn?
Nee, ist ja wurscht. Also,
Barilla.
Barilla. Pirelli ist ja eigentlich. Ist das nicht eine
Reifen? Nee, Spirelli. Das war die Form.
Richtig.
Na?
Genau. Links gedreht.
Ja. Und die haben, also bei 3-2-1 Handball-Podcast gab es auch immer so eine Kategorie, die hieß 2 Minuten. Und das war wie so Fragenhagel. Das war eigentlich so dafür gedacht, dass man so ins Gespräch kommt, aber die brauche ich, glaube ich, bei dir nicht.
Wir hatten nicht die Vorlaufzeit. Wir haben ja gar nicht, ins Motto haben wir nicht gehalten gestern. Von daher brauchst du, ich sag mal, du bist ja wie so eine Seltersflasche, die man aus dem Keller geholt hat. Und wenn man die so leicht das sprudelt einfach raus.
Ja, auch nur weil man sie geschüttelt hat.
Genau.
Und dreimal runtergefallen. Nee, also ich hatte tatsächlich, und das habe ich oft, es gibt ja immer, gab es ja früher auch in dem alten Podcast, früher bei El Florenz Nationell, dem Podcast des HC El Florenz, gab es ja auch mit Henning Zahl. Gab es ja auch das strikte Smalltalk-Verbot vor der Podcast.
Haben wir nicht gemacht.
Weil man da unfassbar viel gutes Potenzial für so ein bisschen Geschnacke schon rausballert. Ist ja bei uns auch so. Wir haben ja seit gestern Abend eigentlich nur geredet und heute das ist ja wirklich nur noch der letzte Rest.
Mhm.
Ja.
Ne? Also der Sud. Hm. Der Sud, sage ich mal. Ja.
Nee, aber was mich jetzt trotzdem interessiert, jetzt, ich frage jetzt nicht so die Standardsachen so, die ich da bei 2 Minuten immer mit drin habe. Hast du aber in deiner, jeder hat ein Amt in der Mannschaft.
Hm.
Gibt ja Mannschaftsgefüge. Ich, Florian Geider ist Bierwart in Erlangen.
Hm.
Und auch der Duschwart. Das übrigens, das habe ich ganz vergessen. Letzte aktuelle News. Also jeder, der Florian Geider kennt, wird es mir nicht glauben, aber er erfüllt es mit Hingabe und Akribie. Florian Geider ist beim TV Erlangenburg, TV Brooklyn, schöne Grüße, ist dort, er hat ja auch einen Kreuzbandriss.
Ich weiß, ich habe
gerade in die Reha eingestiegen. Hm. Abteilungsleiter Handball.
Oh.
Kein Scheiß.
Okay.
Und ich glaube, er macht das gut.
Mhm.
Also hat sich auch um die Ausrüstung vor der Saison gekümmert und hat da Verhandlungen und Organisation und Spielbetrieb und das ist was ich Florian nie zugetraut hätte, weil er ist ein gemütlicher Typ, aber dennoch sehr strukturiert.
Also eine Plaudertasche so an sich ist es von Natur nicht.
Nee.
Also in Flo kenne ich, also wir haben uns ja im Mai, Flo und ich haben uns ja getroffen auf einer Feier.
Na?
Und kennt ihr den Blick, so wenn man weiß, den hast du schon mal gesehen und du guckst so 1-2 Sekunden etwas länger und der guckt genauso. Ich sage, Flo, alles klar. Ja, ich kenne dich irgendwo. Ich sage, du, wir haben abgeklatscht beim Handball. Also als er nach Riesa gekommen ist von Weinböhler,
er war viele Jahre lang, weil auch Linkshänder.
Richtig, bin ich quasi weggegangen. Also quasi hat sich die Saison sozusagen überschnitten.
Und übrigens, Flo kam über Stefan Winkler, Schwumms, der ja damals noch, bevor er auch beim HCL Florenz sich noch ein bisschen mehr engagierte, auch in Riesa aktiv war.
In Riesa,
aktiv
ja.
war selbst.
Mhm.
Und danach auch wieder, nach seiner aktiven Zeit in Dresden, auch wieder nach Riesa zurück, so ein bisschen aus Spaß.
Ja. Rio, ja. war es da noch Rio?
Rio, genau.
Und jetzt ist es.
Und er war aber damals derjenige, der Florian nach Riesa geholt hat, weil er das Potenzial gesehen hat.
Mhm.
Das Potenzial, was durchaus die ganze Zeit da war, was auch mit dem richtigen Trainer, sagen wir es mal so, vielleicht auch hätte ausgeschöpft werden können. Und ihm fehlte, glaube ich, in der Phase seines Lebens so die richtige Motivation, weil er eben eher ein gemütlicher, faulerer Typ ist, der auch beim Training sich gar nicht so sehr verausgaben wollte. Aber er wollte es machen, aber man hat ihm das nicht durch seine Körpersprache eigentlich angesehen.
Ein besagter Handballer hat immer mal gesagt, ein Spiel, wenn wir das so gewonnen haben, du, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja.
Kling! Early, alles, der ging auf dich.
Und der ist jetzt tatsächlich Abteilungsleiter. Und Florian, und wir hatten uns damals, als Flo gerade 17 geworden ist, das war 2010, hatten Stefan und ich uns darüber unterhalten, dass man den ja vielleicht nach Dresden holen könnte, weil das ja gerade so immer noch Sachsenliga Richtung Mitteldeutsche dann so. Mhm. Und ein paar Jahre später ist es ja dann tatsächlich auch passiert.
Mhm.
Ja. Stefan Winkler, auch Grüße. So, und jetzt zurück zur Frage. Amt. In der Mannschaft. Jeder trägt ja was bei. Jeder macht was. Was war das, du hast jetzt eine lange Handballkarriere.
Mhm.
Was war bis jetzt so das beschissenste Amt? Und was war das angenehmste?
Das angenehmste, ich fange mal mit dem angenehmsten
an. Klar.
Das angenehmste Amt war, als wir noch Sachsenliga gespielt haben und so, haben wir uns immer vorbereitet auf den Gegner.
Ja.
Das hieß, man hat immer so einen Vorbericht, wie es jetzt quasi auch viral viele machen. Das hatten wir immer so im Bus oder in den Bussen oder kurz bevor wir in der Turnhalle angekommen sind, sage ich mal, wurde gesagt, wer ist der beste Spieler momentan? Was für Sehenswürdigkeiten gibt's? Wie viele Einwohner? Ist es noch Deutschland? Aber ja, also so wirklich so ein bisschen der Kulturbeauftragte.
Ja. Gibt es auch tatsächlich heute auch in vielen Mannschaften, der hat sich etabliert.
Ja, also
tatsächlich.
Ich denke, da waren wir eigentlich schon ganz weit vorn.
Ja.
Und das war einer der schönsten Sachen, das habe ich auch wirklich gerne gemacht, mit dem einen oder anderen kleinen Schmunzler mit dabei. Ja. Und die zweite Sache, das müsstest du ja auch wissen, die hatten wir auch gemeinsam inne gehabt. Das war die Berichterstattung.
Ach ja.
Also da waren wir schon ganz schön weit voraus, muss ich sagen.
Ja, da waren wir, ich glaube, wir waren mit unseren...
Na, nenn's.
das Videospielberichten.
Videospielberichten.
Wir waren einfach, wir waren ein paar Jahre zu früh.
Schade, ja.
Also HC3 kann man noch gucken, muss man aber ein bisschen suchen, weil ich habe ja damals das auch organisiert auf der HC-Efferenz YouTube-Seite. Man kann sie ja auf privat umstellen, dann sieht man sie gar nicht. Oder man kann so umstellen, dass sie einfach nur, also man gibt's, es gibt sie, aber nicht gelistet.
Nein,
das heißt, man braucht den Link. Man muss wissen, wo es den zu sehen gibt. Und das ist aber eigentlich eher aus einer Not heraus entstanden, weil nämlich Spielberichte will immer keiner schreiben.
Richtig, genau.
Keiner will Spielberichte schreiben. Niemand. Niemand hat da Bock drauf. Außer du bist wirklich jemand, der gerne schreibt, der das Ganze zusammenfasst. Ich sag jetzt mal so eine Koryphäe wie Carsten Reubke seinerzeit, der immer das auch mit historischen Ereignissen in Verbindung gebracht hat oder Sehenswürdigkeiten. So eine Mischung aus Kulturbeauftragter und Spielberichtschreiber. So. Aber in der jungen Mannschaft, die wir damals hatten, in der dritten Mannschaft, hatte ich wirklich gar keine Lust drauf. Aber wir wollten gerne, dass
euch teilhaben lassen.
Also dass alle genau Teil daran haben, auch wenn wir ja, das war ja auch die Saison, wo wir nur verloren haben.
Ja, ich denke, es war schon die nächste Saison.
Oder es war vielleicht die nächste.
Ja.
Dass wir einfach uns ein Handy genommen haben und dass wir einfach draufgehalten haben, direkt mit den Emotionen, also wie ein Pressegespräch.
Nach dem Spiel sofort.
Nach dem Spiel auf YouTube.
Aufgefangen.
No. Und jeder konnte direkt mit der Emotion raus.
Richtig.
Der eine hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, der andere ein bisschen weniger. Und da gab es auch durchaus sehr, 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 sehr witzige Situationen.
Ja, also wer mal Lust und Muse hat und sich mal ein bisschen durchklickern will.
Ja, sagt Bescheid, ich besorge euch die Links.
Genau.
Ja.
Der Micha ist da, denke ich mal, der beste Ansprechpartner. Und das war auf alle Fälle auch ein sehr schönes Amt.
Weil es ja auch zum Beispiel einen Tillmann Sinnreich gab, der sich ja immer dann ans Ohr gefasst hat.
Genau, der sich immer ans Ohr gefasst hat. Und ja, das Geräusch, was dann entstanden ist, hört es einfach selber.
Ja.
Oder? Wir dürfen jetzt nicht zu viel vor. Der Spannungsbogen.
Ja, das ist auch so ein Cliffhanger.
Cliffhanger,
so
genau.
Offizieller, so, dass man die Leute hungrig macht und dann.
Richtig.
Und was hat dich richtig genervt? Warst du mal so als 17-, 18-Jähriger der irgendwie immer die Bälle schleppen musste oder die Leibchen waschen oder die Taschen für die älteren Spieler tragen?
Taschen für die älteren Spieler tragen. Man durfte nie zuerst unter die Dusche gehen. Also es gab schon solche...
Früher gab es noch
also
mehr Hackordnung früher. Ja. Das gibt es heute gar nicht mehr so, ne?
Gut, ich meine, vieles ist auch echt ganz schön alt. Das ist schön, dass das ausgestorben ist und das nicht mehr gibt. Aber ich denke mal, so eine gewisse Ordnung oder so eine gewisse Hierarchie sollte schon bestehen. Also jetzt in dem jetzigen Team, wo wir jetzt sind, ist es auch so, dann heißt, ich habe oben was vergessen, der Jüngste holt oder so. Also das geht das ohne zu murren oder zu machen. Und das,
ja, aber
das
so ein bisschen ist doch.
Aber ich muss schon ehrlich sagen, was mich immer sehr angestrengt hat und was ich nicht sehr gerne gemacht habe, obgleich ich da auch gutes Feedback bekommen habe, war die Spielberichte schreiben wirklich. Also ich habe in Radeburg die Spielberichte geschrieben, bevor dann Uerli kam. Und Uerli hat das dann, ich weiß nicht, der macht das dann aus dem FF. Ich habe dann immer so ein bisschen, auch muss ich sagen, mir viel von MDR Sachsen oder so, von den Moderatoren so ein bisschen abgehört.
Ja, das mache ich tatsächlich auch.
Also Formulierung. Die Formulierung dann hat Spaß gemacht.
Fulminanter Start.
Ja, ne, genau. Ja. Und das Tornetz wölbte sich 17 Mal in der. Oder so, ja. Also solche Sachen. Aber das steckte sehr viel Zeit dahinter und es war schon immer ein bisschen. Es hat mich wirklich. So viel Spaß hat es mir zu dem Zeitpunkt nie gemacht.
Ja.
Das Ergebnis war aber dann eigentlich immer okay. Und das war so. Die Sachen, alles andere, was ich jetzt an Aufgaben hatte, mache ich gerne. Dieses Jahr bin ich ja zum Drittel Trainer.
Ja.
Mit Flipper und mit dem Roman zusammen in der dritten. Und ich denke, wir die alten Hasen, dass wir das eigentlich relativ cool hinkriegen und jeder so seine Rolle auch hat. Der eine macht das Administrative, der andere sieht einfach nur gut aus, also Flipper.
Na.
Ja, und ich mache so ein bisschen die Trainingsgestaltung und das passt schon relativ cool.
Und weil das ist ein schöner Bogen, den wir jetzt spannen können, weil ich dich das vorhin auch noch, vorhin war ich richtig, kurz vor der Mittagspause war ich so richtig drin, das hat man vielleicht auch gehört. Fällt es einem ausgebildeten Erzieher, Pädagogen leichter, auch als Trainer zu arbeiten, weil man so weiß, wie so Gefüge funktioniert, wie man Leute motiviert, wie man Leute anspornt, wie man mit Leuten umgeht. Und ist dann ein großer Unterschied, weitreichende Meinung oder die Meinung, die so bekannt ist oder verbreitet ist oder auch die eigene Erfahrung sagt, Menschen, die im Beruflichen oder tagsüber eher mit Kindern arbeiten und dann aber Trainer von einer Erwachsenenmannschaft sind, dass das nicht funktioniert, dass die das nicht können, weil die das, also
gebe ich dir.
Das waren jetzt drei Fragen in einem, aber ich glaube, du hast mich verstanden.
Und ich kann dir das ganz ausführlich beantworten mit einem einfachen Ja.
Ja.
Gebe ich dir recht. Es ist schwer. Ich denke, was mir zugute kommt, ist, dass ich doch auch in Erwachsenenbildung bin und also quasi als Leiter dann doch schon mit Erziehern zusammenarbeite. Ja. Ist aber der Weg, dass ich davon ausgehe, dass alle das Gleiche verstehen, was ich sage. Und das ist beim Handball ähnlich, ja, aber du hast, wie soll ich sagen, du hast das müssen wir jetzt gerade schneiden, ich habe jetzt gerade eine Lücke. Das ist ähnlich.
Wir sind live.
Ach so, na Mensch, ey. Wir sind ähnlich, aber.
Handballer,
Unterschied, Handballer, Port. Genau. Ja. Handballer ist nun mal eine Kategorie anders. Ne? Also sag mal, wenn du pädagogisch die aus dem Team abholst, dann weißt du, um was es geht. Aber die Handballer, der eine ist Steinmetz, der andere ist
Student. Der nächste ist arbeitslos.
Der andere ist.
Und der andere hat ein Unternehmen.
Ein Unternehmen und ja. Der andere ist gerade 18 Stunden arbeiten gewesen. So. Und die dann so einzuholen und dann zu sagen, das und das machen wir, ist schon eine Herausforderung auf alle Fälle. Was aber hilft, sind die Methoden, das umzusetzen. Und wenn man da pädagogisch, deswegen finde ich das auch spitze, dass alle Trainer oder ehrenamtliche Mitarbeiter, die irgendwas mit Kindern, mit Sport, mit allgemein zu tun haben, erstens das Führungszeugnis haben und zweitens sollten die mindestens einen Crashkurs von einer Pädagogik schon auf alle Fälle das Wort mal gehört haben und auch schon mal damit, sage ich mal, ein bisschen jongliert haben. Ne? Wie wirkt was, wie wirkt welche Sprache und. Das, denke ich, das sollte schon jeder machen. Gut, so, jetzt, was waren jetzt die 2 Minuten, oder?
Ja, so ungefähr. Hm. Ich wollte ja jetzt eben schon in der Kategorie. Die heißt Kopf oder Zahl.
Mhm.
Also Zahl, aber geschrieben C-A-L, ne, wie Henningzahl.
Mhm.
Henningzahl, nach wie vor sehr erfolgreich beim Hansa Effluenz. CHL und gesprochen auch Zahl, so und die ganzen Heinsprecher in ganz Deutschland, so Gruß an die ganzen Heinsprecher. Das heißt nicht Henning Karl, der heißt Henning Zahl. So, weil das immer wieder zu Komplikationen führt.
Mhm.
Es kommt wohl irgendwie sprachlich so aus Richtung Zoll, also ne, vom Zoll, so okay. Der Zollner, so Zahl, Zoll.
Dänemark vielleicht oder was?
Ich weiß nicht. Er kommt ja aus dem Spreewald. Ist vielleicht eher so.
Ja, aber der Griech früher, der 30-Jährige und alles, die waren noch ganz schön weit unten.
Wie lange hat der eigentlich gedauert?
Boah.
Das sind Entscheidungsfragen.
Mhm.
Und da du bist ja Erzieher, du bist Hortleiter, du bist Pädagoge und, wie ich weiß, hörst du gerne Hörspiele, Hörbücher.
Mhm.
Und jetzt, du musst dich entscheiden.
Schnell oder kann das dauern?
Du kannst auch kurz überlegen.
Okay, das, okay, danke dir.
Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
Bibi Blocksberg. Aber halt die Frage, was passiert mit dem Bruder nach der 7. Folge? Bibi Blocksberg hat den Bruder gehabt.
Nee.
Ja, hörte mal die ersten.
Wirklich?
Ja. Und dann nach
das,
der
7. Das ist auch mal, wir haben einen Bildungsauftrag hier mit dem Podcast.
Und nach der 7. Folge ist er einfach mal weg.
Wie hieß der? Weißt du, wie der hieß?
Nee, warte mal.
Achso, nee, gut.
Dominik, Roman,
Nee, die ist doch Barbara, Bernd, Bibi, der irgendwas mit B oder was.
Also kann ich dir nicht sagen, aber nach der 7. Folge, er hätte wohl Schnupfen gehabt und war an der Ostsee zur Kur.
Aha.
Und dann, ich denke, der ist mit dem Druck nicht zurechtgekommen. So eine,
wegen der Bekanntheit damals
wegen
schon.
Wegen der Bekanntheit.
Weil Bibi war ja eigentlich die eine der ersten Influencerinnen.
Ja.
Das ist richtig. Ja abgefahren. Warte, ich will das jetzt googeln, weil ich will das jetzt.
Na dann.
Ah, das ist ja was ich jetzt wirklich.
Und?
Bibis kleiner Bruder, Boris.
Boris,
siehst du? 8 Jahre alt und lebt mit seiner Familie im 20. Stock des Hochhauses A in Neustadt.
Okay.
Bibis Rätsel um verschwundenen Bruder Boris.
Siehst du, was? Also,
Alter Schwede.
Und das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das hat mich wirklich interessiert, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe früher das so gehört, da, weil das so was Schönes war. Da war die Welt in Ordnung und alles hat irgendwie gepasst.
Ja, das stimmt. Ich habe es zum Einschlafen gehört und ich habe Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen tatsächlich gehört. Ich habe beides sehr, sehr gern gehört. Was mir heute auffällt, doch jetzt, wenn ich mehr darüber nachdenke, sage ich auch Bibi Blocksberg, weil, wenn ich jetzt heute Benjamin Blümchen höre, ist der unfassbar spießig, weiß alles besser und ist aber trotzdem so ein zögerlicher.
Mir ist auch nicht so richtig, ob das jetzt so ist.
Oh, nee, ja, nervig. Also einfach ein nerviger Typ, muss ich jetzt so sagen. Jetzt mal so. Cool. Und weil wir jetzt beim Hörspiel, wir rattern jetzt ein bisschen durch die Rubriken durch, aber mir ist es wichtig, dass wir das geklärt haben. Welches Lied muss auf jeden Fall vor dem Spiel in der Kabine laufen oder danach? Also welches Lied ist für dich wichtig, was du gerne hörst? Was soll auf die Playlist dieses Podcasts?
Thrift Shop.
Oh ja, Macklemore.
Nee, Michael, genau, auf alle Fälle.
Geil.
Das muss ich echt sagen, das habe ich...
Gibt es da eine Geschichte dazu?
Gibt es eine kleine Geschichte dazu. Mein Bruder ist ja DJ, Marc Marulle, und spielt oft in der Saloppe und auch in Dresden, ist eigentlich relativ bekannt, hat eine eigene Sendung auch, Radiosendung. Und wenn er so mixt, kommt immer so das so ein bisschen angehaucht, das Lied raus. Und ich habe das nie greifbar gekriegt. Und GSM oder so, das hat es nicht gereicht. Ja. Und ich nehme meinen Neffen mit, quasi den Sohn von meinem Bruder. Wir sind ins Freibad gefahren.
Ja.
Und dann machen wir mal Liederraten im Auto. Oh, hier können wir Liederraten machen. Ich wünsche mir das. Und dann ging das vor 3 oder 4 Jahren oder so. Ich wünsche mir das Drift Trip von Macklemore. Und wir wieder, ey, das ist es. Und das, genau. Und das war die Geschichte dazu. Und das finde ich, also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Lied, das... pulsiert und bringt ihn voran.
Geil. Stark. Mhm. Ich back drauf diese Woche.
Ach, diese Woche.
Mir kam der Gedanke gerade, ne, mit der gab 4 Folgen und dann mit Susi war die letzte Folge, das war im April und jetzt haben wir die Sommerpause beendet und das wirkt ja so wie, wer weiß nicht so richtig.
Mhm.
Aber nee, es ist ganz anders. Es ist einfach ein Podcast, der exklusiv für Gäste sind, die mich besuchen kommen. Also quasi... Wir drehen den Spieß um.
Ja.
Das ist exklusiv.
Aber dann pass auf, nicht, dass du nächste Woche hier dein ganzer Vorgarten zerrammelt wird.
weil die
alle besuchen.
Ja, vielleicht doch das Tor zumachen.
Ja.
Ich pack drauf jetzt in dieser Folge El Chombo mit Chacarón.
Das klingt mir sehr...
Ziehst dir rein, du wirst automatisch gute Laune kriegen.
Okay.
Und vor allem müsste ich dir das zeigen, meine Tochter hat Let's Dance 22 zu Weihnachten bekommen. Hier auf der Switch und da tanzt man ja dazu, da läuft auf dem Fernseher die Musik und tanzt man dazu, gibt es verschiedene Lieder und da habe ich das zum ersten Mal gehört und da tanzt man dann dazu und ich müsste dir eigentlich das zeigen, wie man da bei diesem Lied tanzt. Das war das einzige Lied, bei dem ich meine Tochter geschlagen habe.
Da hast du Punkte bekommen.
Da habe ich richtig viele Punkte bekommen.
Oh, da bin ich ja gespannt.
Musst du mal, vielleicht kann man es googeln, dass man sich auf YouTube das zugehörige, weil es ist nicht das Musikvideo zum Lied, aber dieses Just Dance Musikvideo quasi.
Das sollte man sich mal...
Es geht gut rein, man kriegt automatisch gute Laune und ich sowieso, wenn ich das höre.
Sehr gut.
Ja, ist mega, wirklich. Und du, also ich, das ist jetzt ein bisschen wie abwürgen, aber du hast gesagt, du willst spätestens so gegen 3:30 los. Es ist jetzt gleich 3:30, tatsächlich.
Ja, du hast recht. Wir müssen ja noch das ein oder andere Minütchen auf der Autobahn verbringen.
Ja, weil ihr fahrt ja jetzt nach Riesa und ein bisschen Verkehr soll wohl sein. Ihr werdet so fast 2 Stunden brauchen.
Mhm.
Wir werden erst später rausfinden, ob du es wirklich rechtzeitig geschafft hast. Vielleicht schneide ich das, vielleicht spreche ich das ja danach noch hinten ran ein.
Vielleicht sind die...
mit Endergebnis. Vielleicht, ich werde es verfolgen heute.
Vielleicht sind ja die 4,5 Stunden, die wir jetzt aufgezeichnet haben, auch geschrumpft auf eine Stunde.
Ja.
Werden wir sehen.
Ja, kann vielleicht sein sogar.
Also vielleicht
und, ja, ich schneide eigentlich relativ wenig. Hast du eigentlich bei dieser Feier im Mai jemanden kennengelernt, den du gerne hier in diesem Podcast hören würdest? Du weißt ja jetzt, es muss nicht mehr Handball sein.
Aber es kann mit Handball zu tun haben.
Kann mit Handball zu tun haben, muss es nicht unbedingt, weil es geht ja eher eigentlich um die Menschen. Weil ich bin ehrlich, mich hatte heute das Hortleiter und Erzieher, das Thema hat mich auch viel, viel mehr gecatcht. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich dich auch als Handballer schon lange kenne.
Ja, genau. Na? Kann man auch einen Doppelwunsch machen?
Natürlich. Ich habe allen Gästen vorher gesagt, ich habe noch keinen Wunsch erfüllt von allen anderen Gästen vorher.
Okay.
Aber wünschen kann man sich, das sage ich wie ein Kindern, auf die Wunschzettel kannst du also alles drauf schreiben.
Schreibe drauf, komm, solange
der Weihnachtsmann Wende, entscheidet am Ende, was er dir schenkt.
Oder genau, nicht. Oder die Wichtel. Ja, also ich muss sagen, so aus dem Raum Leipzig würde ich mir schon den Baumi.
Ja.
Würde ich mir eventuell
wünschen. Ja, den wünsche ich mir auch schon sehr, sehr lange.
Ja,
der lässt sich wirklich betteln. Vor allem, der spielt jetzt seit einiger Zeit beim HC Burgenland.
Burgenland, ja.
Und da ist eigentlich noch eine Ausrede weniger
weil
parat,
ist ja nur,
weil Burgenland, das sind wirklich 10 Minuten.
No. No. Also ich sag mal, das ist ja auf dem Atlas, ist ja gerade mal eine Daumenbreite.
No.
Oder eben, Oder eben, bleiben wir bei Leipzig. Ich glaube, die beiden kennen sich auch so. Ja. Schon, haben sie auch mal, schon mal gegeneinander gespielt. Und das ist der Erik. Ja, der
zusammen. Erik Jakob.
Zusammen. Entschuldigung, geht zusammen. Ja.
Der Gegner am Training wahrscheinlich.
Die beiden. Ja. Na, das war so, also wie gesagt, im Frühjahr, im Mai hatten wir.
Ja, die stehen tatsächlich auch auf meiner Liste. Ja.
Ach, ist auch an.
Steve Baumgartl und Erik Jakob. Ja, die hätte ich wirklich tatsächlich beide gar nicht her.
Also,
ich habe auch beide schon eingeladen.
Und haben noch nie?
No.
Sich nee, irgendwie haben noch. Das sind busy wahrscheinlich. No. Ja. No. Nee, das wäre sehr schön, weil das sind in der kurzen Zeit, wo man dann wirklich mit denen kommunizieren könnte und sprechen könnte, also ganz akkurate Typen, so habe ich den Eindruck. Und die passen in die Welt und das fährt schon. Und ich glaube, die haben, also wenn Handball nicht auch bloß eine Nebenrolle spielt, glaube ich, haben die auch schon 2-3 Sachen zu erzählen oder vielleicht was.
Also, im Leben richtig gemacht.
Genau.
Vielleicht auch so.
Na?
Möchtest du unabhängig davon, möchtest du da vielleicht noch jemanden grüßen oder irgendwie eine Weisheit mit auf den Weg geben?
Weisheit, also meine Freundin sagt ja, das ist, die hat schon einen Abreißkalender für mich gemacht. Jeden Tag, wenn ich einen Spruch drücke,
ja,
da kommt auf, kommt auf dem Abreißkalender. Ja, von daher.
Müssen jemanden grüßen?
Ich grüße auf alle Fälle meinen Sohn.
Ja.
Ja, ich hoffe, der hört den, also wenn er kommt, den Podcast an. Ja, da ist. Bin ich sehr stolz auf ihn. Das. Und natürlich meine Familie und alle, die mich kennen. Und danke, der Oscar gehört auch euch.
Na? Ja, for the people.
For the people, genau. Nee, also alle, die mich kennen, dann ihr könnt ruhig grüßen, wenn ihr mich auf der Straße seht.
Oder? Naja, dann gut. Ja. Dann pack jetzt deine Sachen.
Mach ich.
Mach los.
Ich danke dir für die.
Denke dran, nur echte Matchies.
Ja, genau, richtig. Kein China-Scheiße, nur echte Matchies. Ja. Das ist sehr wichtig. Und vielen Dank, Micha, dass ich da sein durfte und für die Gastfreundschaft.
Ja.
Und wir hören und sehen uns bald wieder.
Ja, das wünsche ich mir.
Gut.
Gut, das war Folge 5 von 321 der Handball-Podcast mit Egbert Erler,
Eggy
und Michael Neis.
Michael Neis. Tschüss. Mach keinen Scheiß, es ist echt Michael Neis.
Ciao.